Live aus dem Keller einer Psychiatrie. Alles das, was sonst hinter verschlossenen Türen stattfindet. Mal lustig, mal dramatisch und mal traurig. Echtes Klinikpersonal plaudert aus seinem Alltag. Jetzt bei einer neuen Folge Geschichten aus der Psychiatrie.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geschichten aus der Psychiatrie. Und heute ist eine Folge, auf die ich mich sehr, sehr, sehr lange gefreut habe, denn ich habe endlich eine Melange aus meiner Passion und auch aus meinem Job hier mehr oder weniger vor mir sitzen, nämlich einen Menschen, der genau wie ich die Passion des DJs hat und ich auch schon immer das Gefühl, und da werden wir gleich auch ganz viel drüber reden, das Gefühl hatte, dass ja auch gerade in der DJ-Szene viel auch über mentale Gesundheit gesprochen wird oder sollte oder auch viel mehr sollte. Und ich denke auch, dass gerade auch, wenn es ums Thema Drogenkonsum geht und so weiter, das halt auch ein Thema ist, was gerade auch so ein bisschen meine Arbeit natürlich matcht. Und deswegen herzlich willkommen, Dave Dinger.
Hallöchen, danke für die Einladung.
Dave, ich nenne dich David, weil das dein Name ist, wenn das okay ist.
Ja, bitte.
Und du hast dir natürlich auch ein Getränk gewünscht. Es war so, dass ich tatsächlich heute nochmal zum Supermarkt gefahren bin und versucht habe, es zu bekommen, weil die Ansage von dir war ja ein bisschen zeitlich knapp gewesen und ich habe es in dem Supermarkt aber nicht genau bekommen. Aber ich habe Alternativen dabei und du hattest dir eigentlich Völkel-Bio-Limonade gewünscht, richtig?
Ja, genau.
Verbindest du mit der irgendwas? Also...
Ich mag Bioprodukte und die haben tatsächlich einfach mal eine richtig gute Marketingkampagne gefahren und in Berlin einfach den ganzen Underground-Technomarkt geflutet mit Freigetränken und seitdem ist das halt irgendwie so...
Ja. Ich habe Bionade dabei, einmal Zitrone und einmal Kräuter. Und dann, das ist ja so eine Marke, die man so als Äquivalent kennt. Und dann habe ich von der, ich meine, Sion-Brauerei ein Äquivalent aus Köln, das heißt Kölsches Wasser, einmal in Pink und einmal in Grün mit Pink Grapefruit und mit Waldmeister, was so ungefähr in die Richtung von Völkel gehen sollte. Du darfst jetzt gerne eins aussuchen.
Also die Coca-Cola-Geschichte würde ich gerne weglassen.
Das heißt, Bionade kommt vom Tisch.
Die haben ja doch relativ schnell verkauft. Und Kölsches Wasser nehme ich mal Pink. Das sieht spannend aus.
Ja. Drauf, ja. Ja, das ist auch oft genommen hier in Köln. Gibt es auch oft, aber ist halt auch von der lokalen Kölner Brauerei. Dann nehme ich das Grüne.
Ja, sowas mag ich immer gerne. Lokal, underground, selber gemacht. Finde ich immer sympathisch.
Dann Prost.
Herrlich, super.
Ich bin großer Freund von Waldmeister, deswegen passt das auch. Ich trinke das Pinke auch, aber Waldmeister fand ich auch per se immer eine gute Sache. Genau, ich hatte ja bei Völkel habe ich ja sogar gesehen, dass die sowas wie Matcha, Gurke und Rosenblüte sogar. So fancy Sachen hatten wir bei Kölsches Wasser jetzt nicht, aber...
Das ist vor allem das ganze Zeug, das war dann, was dann immer bei uns gelandet ist als Crew-Getränke, weil die ganz funky Sachen, die haben sie dann nicht verkauft bekommen und die mussten sie ja dann irgendwie abschieben und dann kommt halt mal so eine Palette bizarrste Getränke, die du noch nie im Regal gesehen hast, auf irgendeinem Festival an und hat mich immer gefreut.
Aber es ist ja auch sowas, was man im Späti, also bei uns in Köln sagt man ja Bütchen und in Berlin sagt man ja Späti, da auch kaufen kann. Ne? Das gibt es da ja auch überall.
Die haben sich ganz gut etabliert im Markt, ja.
Schön. Die Leute sollen dich kennenlernen, ein bisschen. Einfach auch, damit die wissen, wer heute bei mir zu Gast ist. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn du dich sozusagen mal in Ruhe vorstellst und auch so ein bisschen vielleicht deinen Werdegang als DJ und dann halt auch so ein bisschen den Haken schon hinkriegst. Ich werde wahrscheinlich tausendmal nachfragen, aber den Haken hinkriegst, warum du heute auch hier bei mir sitzt.
Spannend, lange Geschichte. Wo fängt man da an? Musik war halt immer schon da, war aber ganz lange nicht mein... Also als ich mit dem Tanzen in Verbindung, also mit elektronischer Musik in Verbindung gekommen bin, fand ich es nie so attraktiv, weil ich immer das Verständnis hatte von so geil, ich kann hier tanzen und Spaß haben und der da vorne muss arbeiten. Das war gar nicht so meine erste Intention eigentlich. Kam dann aber irgendwann, wann ging das los? Vor 20, 25 Jahren, ich bin 99 nach Berlin gekommen. Hab dann relativ schnell angefangen, auf Goa-Partys mitzuveranstalten. Das war halt der heiße Scheiß damals, der abging. Hab dann Deko gemacht, weil ich eigentlich so Videosachen zu der Zeit gemacht habe, so fraktale Videosachen und so ein Kram. Dann kam der DJ für den Chillout nicht und dann habe ich halt meine CDs aus dem Auto geholt und habe im Chillout auf Goa-Partys angefangen aufzulegen. So hat das alles angefangen für mich. Und irgendwann wurde es halt intensiver, irgendwann bin ich auch aus der Goa-Szene raus, kam zum Techno, da war dann halt gerade Bar 25 groß angesagt und habe dann aber auch, ich glaube so meine Strategie damals war, über Sachen bauen, mich so, ist ja immer so, wie kommst du in die Szene rein, ne? Wie kommst du zu den coolen Leuten, wie machst du auf dich aufmerksam? Ich habe gebaut, ich habe lange Zeit in der Bar 25 die Bauleitung für große Projekte gemacht, viel von der Holzumsetzung, die da gelaufen ist, gemacht.
Bar 25 müsste man vielleicht für die Hörer also noch einmal ansprechen, mit einem Satz, weil das, glaube ich, ist auch bemerkenswert, dass man das mal sagt.
Legendärer Techno-Beach-Club an der Spree in Berlin, geschlossen seit, was der Geier, 15 Jahren. Die Leute, die das gemacht haben, machen jetzt mittlerweile Kater Blau. Holzmarkt kennt man vielleicht. Institution in Berlin. Genau, dann kam Fusion Festival halt auch, um so ein paar Namen zu droppen, wo ich viel gemacht habe. Garbage Festival, wo ich viel gemacht habe. Und ich hatte immer so eine Mischung am Laufen zwischen Gestalten, planen, Sachen bauen und Musik machen. Das war immer so, wie etabliere ich mich in dem Ding? Und ich hatte eigentlich immer die zwei Sachen gleichzeitig am Laufen. Was sich zum Teil gegenseitig befruchtet hat und zum Teil sich total im Weg rumgestanden ist, weil ich einfach halt dann auch 7 Tage die Woche in Action war. Na, Wochenende auflegen und unter der Woche noch planen und im Büro sitzen und Management machen und Designs machen. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich eigentlich punktgenau zur Corona-Zeit halt ausgebrannt bin. Ich war einfach im Arsch. Also ich war eigentlich schon lange davor im Arsch, wusste es aber nicht, weil ich mich halt mit Drogenkonsum gut genug über Wasser halten konnte. Und als dann die große Pause kam, war ich so, boah, scheiße, krass, total gut, dass ich mal anhalte. Und dann kam halt auch der ganze Kram hoch, den ich halt mit Workaholismus und Drogenkonsum von mir ferngehalten habe und hatte eine Phase, wo ich mein Leben neu organisiert habe. Und also ich habe schon davor viel angefangen, an mir selber zu arbeiten, auch viel innere Arbeit zu machen, viel schamanische Arbeit zu machen, viel Körpertherapie zu machen, weil es einfach auch nicht mehr anders ging. Und habe dann in der Corona-Zeit mich entschlossen, auch als Therapeut Ausbildungen zu machen. Mhm. Und habe jetzt einen Podcast gestartet, der heißt Rave and Health, um eigentlich genau den Spagat, den ich da so für mich in Persona bin, zwischen, oh krass, dieses crazy DJ-Life, Halligalli, Drogenkonsum, immer auf der Überholspur und jetzt bin ich Therapeut. Wie geht denn das eigentlich zusammen? Und
Ich würde, wenn ich da gerade reingrätschen darf, ich würde, weil das ja viele große Themen sind, die du gerade schon angesprochen hast, ich würde die nochmal so ein bisschen aufdröseln, einfach weil es mich selber auch interessiert. Fangen wir mal so ein bisschen im Zeitstrahl hinten an. Du hast gesagt, dass du ja viel gearbeitet hast, sagen wir mal vor der Corona-Zeit und so, hast du viel gearbeitet, hast selber gemerkt, dass du ausgebrannt warst. Hattest du dann so eine richtige Diagnosestellungszeit? Also wo dann ein Arzt zu dir gesagt hat, hier David, du hast eine Depression oder hast du nur das selber so ein bisschen gemerkt, dass es so auf dich zukommt? Oder hast du vielleicht auch aus deiner Kindheit, Jugendzeit schon, dass du sagst, ich habe damit schon Erfahrungen gemacht oder Familie hat Erfahrungen gemacht? Weiß ich, Mutter, Vater, Bruder, Schwester, Onkel, Tanten, Oma, Opa hatten auch schon sowas? Oder sagst du, nee, das ist eigentlich auch total begründet auf diese Workaholic-Zeit und dieses viel tun und so?
Ja, ich sage ja immer so gern, sowas kommt von sowas, ne? Also alles hat einen Anfang und auch der hat einen Anfang. Ich habe keine Diagnose. Ich war noch nie so ein großer Freund der Schulmedizin. Ich bin mit 18 mal zu einer klassischen Psychotherapeutin gegangen. Der habe ich dann erzählt, dass ich kiff und wie mein Leben aussieht. Und dann hatte ich gleich irgendwie ein Gespräch an der Backe, was ich nicht sehr interessant fand. Und damit war für mich der Käse auch schon mal gegessen.
Wer hatte dich da hingeführt? Also bist du selber und hast gesagt, ich muss mal mit einer Therapeutin reden? Oder hat irgendwann mal einer zu dir gesagt, du David, wäre vielleicht besser, wenn du mal mit einer Therapeutin... Also
so eine Freundin von mir hat eine Liebesaffäre mäßig, hat mir das mal vorgeschlagen, weil ich der halt viel über mich und meine Geschichte erzählt habe. Und insofern auch quasi Antwort auf den anderen Teil deiner Frage. Ich glaube, ich verstehe jetzt gerade erst durch die Ausbildungen, die ich mache und dadurch, wie tief ich dann auch reinsurf in mein Leben aufräumen, wie krass mein Leben eigentlich noch nie in Ordnung war, aber halt durch diesen Prägungsfilter von, das ist halt normal, das ist halt so. Na, war das halt normal für mich und ich habe es nicht als problematisch wahrgenommen. Also auch, ich habe meinen Lifestyle und meine Stressbelastung auch vor Corona weitestgehend nicht als in irgendeiner Art und Weise schwierig betrachtet, sondern das war halt so. Was mich dann immer wieder geerdet hat, war halt, dass ich körperliche Schmerzen hatte. Die konnte ich halt nicht irgendwie wegdiskutieren.
Wie hast du die anfangs erklärt?
Mir war klar, dass das Stressbelastung ist. Und das hatte auch was mit so einer körperlichen Verpanzerung zu tun. Nur würde ich sagen, haben die anderen Mechanismen, die ich von meinen Eltern gelernt hatte, von meiner Umwelt gelernt hatte, die ich mir selber angeeignet hatte, halt sehr gut funktioniert. Ich hatte sehr viele effektive Maßnahmen, um davon zu laufen.
Ja, das Funktionsniveau war hoch.
Sehr gut, ja. Und die Selbstmedikamentierung war auch sehr effektiv.
Heißt Drogen? Oder auch nicht, also legale und illegale oder nur illegale Drogen? Eigentlich. Also was man gesellschaftlich als dieses definiert?
Also jenseits vom Alkohol eigentlich hauptsächlich illegale Drogen. Ja, jetzt auch nicht im... Also ich hatte ein paar Abstecher auch, wo das dann in die Woche auch reingerutscht ist. Aber eigentlich, ich würde sagen, weitestgehend Kiffen, Alkohol als so die täglichen Dosierungen, mal dies, mal jenes, mal beides zusammen und Wochenende dann und halt auch jedes Wochenende alles andere.
Ich glaube, beziehungsweise einfach, weil es mich natürlich interessiert, aber weil ich auch glaube, dass es andere Leute interessiert, wenn du einen Grund benennen müsstest, warum das so war und gerade auch diese Exzesse am Wochenende, also das heißt auch nicht nur Cannabis und Alkohol, sondern auch mal anderes Zeug. Warum hast du das gemacht? Also warum stand es sozusagen auf dem Stundenplan am Wochenende?
Ich glaube, dass ich wirklich, also gerade Cannabis und MDMA, andere Story, aber im Wesentlichen war ich noch nie wirklich entspannt mit mir selber, in Verbundenheit mit meinem Körper, in Verbundenheit mit dem Außen. Das war ein Zustand, den kannte ich nicht. Ich hatte ein permanent überreiztes Nervensystem, ich war ständig im Stress, ich war ständig im Fight-or-Flight-Modus, eigentlich ständig im Überlebenskampf. Und das war normal für mich. Und in diesem eigentlich ja sehr abgekapselten Zustand habe ich versucht, mit Menschen zu connecten und habe versucht, irgendwie in Kontakt mit meinem Körper zu sein, so gut das halt ging. Und eigentlich gab es dann immer diese Initialmomente, wo, also ich weiß noch, als ich das erste Mal eine Pille genommen habe im Club und ich war tanzen und ich war eins mit meinen Gefühlen und da waren die Ladies und ich dachte mir so, ah, oh, wow, das ist Leben, ja, geil, will ich immer haben, so, ne. Und ähnlich war es auch, als ich das erste Mal gekifft habe, wo ich so, boah, krass, geil, mein Körper, alles so entspannt, hey, ich fühle mich total super und die Mucke ist so geil und yeah. Wo halt eine Verbundenheit möglich war, wo ich jetzt vor allem sagen würde, die kam, weil mein Nervensystem aus diesem Panikmode einfach rauskam. Mhm. Und ich sag auch für mich, so weit, so gut, das war wichtig auch, wichtige, gute Erfahrungen, die ich echt nicht missen möchte, in dem keine andere Möglichkeit zu kennen, diesen Zustand zu erreichen oder aus diesem Emergency Loop anders aussteigen zu können, als durch die Konsumdauerschleife. Das hat sich halt auf Dauer als Problem eingestellt, weil es dann halt ein Davonlaufen wurde, anstatt ein Freiraum schaffen, um mich den Themen zuzuwenden, die dahinter liegen.
Das heißt, retrospektiv, wenn du jetzt, ich meine, wir haben ja beide schon vorhin gesprochen und dann hast du ja schon gesagt, dass du 95 Abi gemacht hast. Das heißt, du bist genau 3 Jahre älter als ich. Ja. Das heißt, retrospektiv, wenn du auf die Zeit schaust, wenn ich das richtig interpretiere, sagst du schon, dass es eine Erfahrung war und eine vielleicht auch gute Erfahrung war. Aber würdest du es sozusagen, das ist so typ, diese schulmedizinische Frage in so einem Gespräch mit Betroffenen sozusagen, würdest du es empfehlen, dass andere Leute das genauso machen und kannst du empfehlen, diese Erfahrungen zu machen? Und das frage ich extra überspitzt, weil klar, wir, ist ja die Frage, machen wir in dem Podcast Werbung für Drogen oder nicht? Aber ich glaube, es geht da ja auch um das Individuum, ne? Also es geht ja um dich und ob deine Erfahrung dahin zeigte, dass du sagst, eigentlich war das auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite schlecht? Oder sagst du, boah, auf jeden Fall jedes Mal die Finger davon lassen? Im Nachhinein war das eine Katastrophe gewesen? Oder vielleicht war es auch situativ, dass es dir geholfen hat?
Wie weit mache ich mich jetzt hier strafbar?
Aktuell hast du ja keine Drogen genommen.
Also um für mich zu sprechen, ich würde das jederzeit sofort wieder genauso machen in Anbetracht der Möglichkeiten. In Anbetracht der Möglichkeiten, die ich hatte, waren das absolut richtige, wichtige Entscheidungen, die ich getroffen habe. Und das war immer der Versuch einer Lösung. Ich habe immer nach einer Lösung gesucht für einen Zustand, der einfach inakzeptabel war.
Und ich glaube, es gibt richtig, viele Leute, es gibt ja viele Leute,
war.
So, ne?
Erstmal wirklich das Anerkennen, dass der Zustand inakzeptabel war. Würde ich sagen, das ist vielleicht das, was zu kurz gekommen ist, weil das unbewusst war. Ne? Ich habe eine Lösung gesucht, ohne anzuerkennen, dass es ein Problem ist. Mhm. Und dann hatte ich halt eine gewisse Anzahl von Optionen. Und in meinen Augen ist das Medizin. Ja, ist eine Frage der Anwendung, wie mit jeder Medizin. Absolut. Mhm. Wie oft, wie viel, in welchem Setting, mit welchen Leuten. Und da kann man mit jeder Substanz und kannst ja auch mit einem Telefon ganz viel Scheiße bauen. Also ich meine, das sind auch Suchterkrankungen, die mit dem Telefon abgehen. Oder was geht mit Zucker ab? Oder was geht mit Alkohol ab? Das kann Medizin sein und das kann Gift sein. Jo. So, ich komme jetzt halt mit dieser generellen gesellschaftlichen Ächtung von bestimmten Substanzen nicht klar und ich glaube auch gerade, da passiert im Moment auch ganz viel, eben weil MDMA, Psilocybin halt wirklich Medizin ist, wenn es richtig angewandt wird. Und ich glaube, das ist total notwendig, auch gesellschaftlich, dass das mal akzeptiert wird. Und da sind wir, glaube ich, aber auch gerade dabei.
Ja, ich glaube, durch die Cannabis-Politik, die gerade ja auch vorherrschend ist in Deutschland, sind es ja auch Schritte in eine Richtung. Und ich meine, das ist ganz grundlegend vielleicht auch, dass die Leute mich als Host von dem Podcast verstehen, ne? Also ich bin einer, der gerne halt auch Raum für Meinung gibt. Und ich finde auch, deine Meinung ist sehr wertvoll in dem Sinne, dass du die ja auch als Erfahrung gemacht hast und du darüber berichten kannst. Und ich finde, wenn ich jetzt sozusagen kategorisch auf diese Nein, 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 Drogen sind böse Pauke schlagen würde, dann ist es für mich zu kurz gedacht. Weißt du, wie ich meine? Also auch für so ein Gespräch zwischen uns einfach zu kurz gedacht. Mhm. Und ich finde, die Erfahrungen, die du gemacht hast, sind ja auch wertvoll für dich gewesen und deswegen sollten die auch geteilt werden. Und ich denke auch, dass zum Beispiel, wenn man an Cannabis zum Beispiel denkt, was auch zum Beispiel in der Schmerztherapie eingesetzt wird, wenn man zum Beispiel an Ketamin denkt, was gerade bei therapieresistenten Majodepressionen ja zusätzlich im Moment eingesetzt wird, oder auch die anderen Dinge, die halt so, weil immer nach dem Motto, die Dosis macht das Gift, eingesetzt wird, finde ich halt, dass man da schon auch in die Richtung schauen kann. Und alle anderen Gifte, die wir hier haben, die einfach gesellschaftsfähig geworden sind, sowas wie Süßstoffe, sowas wie auch immer gerne genommen ist, jetzt fällt mir das Wort, Zucker zum Beispiel oder Alkohol. Ja, also Alkohol, ich meine, wir haben 75.000 Alkoholtote jedes Jahr. Und in Bayern, wenn ich das jetzt mal überspitzt umgekehrt sagen darf, feiern sie einfach einen Monat lang ein Oktoberfest, wo halt einfach die Leute rabenvoll in den Ecken liegen. Und da sagt jeder, ja, das ist Kultur. Aber wenn einer in Berlin im Club eine Pille nimmt, dann sagt er, oh, na, 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 da kriegst du was am Kopf kriegen. Also ich weiß nicht. Also man muss immer die Relation sehen, finde ich. Ne? Das eine kann Gift sein, das andere kann Gift sein. Man kann Alkohol auch genießen, man kann Alkohol übertreiben. Und wenn jemand abends sagt, oh, ich habe jetzt kiff mir einen Joint einfach, weil ich ein bisschen runterkommen will, dann ist das für mich in meinen Augen genauso verteufelbar oder bewertbar, als wenn einer einfach sich abends 2 Liter Bier reinstellt.
Weißt du? Absolut. Ich finde vor allem in der so ein bisschen Reverse Engineering mäßig, wenn man mal ein bisschen schaut. Also ich jetzt zum Beispiel mit meinem Party-Background, wenn ich dann sehe, dass Kindern Ritalin / Amphetamin gegeben wird, ist bei mir so, what? Ja, als jemand, der das jahrelang viel genutzt hat, wirklich als so, keine Ahnung, Dauertreibstoff, so, ne, gar nichts dabei. Hätte ich Skrupel, würde ich meinem Kind niemals geben, ist aber Medizin, ist medizinisch anerkannt. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, warum gibt man das den Kindern? Ah, die haben ADHS, die haben irgendwelche Aufmerksamkeitsstörungen. Ich schätze mal, dass das wirklich für die allermeisten Leute, die dann auch im Partykontext mit diesen Arten von Substanzen in Kontakt kommen, dass die auch ähnliche Symptome haben, die sie auch ähnlich damit bearbeiten. Ne? Also zum Beispiel Ketamin als Depressionsblocker so oder MDMA für posttraumatische Störungsbehebung und so weiter. Ich sehe das mittlerweile viel als quasi so ein Guerilla-Medikamentierungs-Selbstversuche, ne, wo in meinen Augen die Leute, die damit arbeiten, aus den gleichen Gründen damit in Kontakt kommen, mit denen das halt auch in der Medizin benutzt wird. Mhm. Ne? Und dann ist ja die eigentliche Frage so, ey, was ist eigentlich mit den Leuten los, dass die diese Maßnahmen ergreifen und ja letzten Endes ja auch in das Risiko reingehen, was mit außerhalb der Norm in den Schwarzmarkt reingehen, du weißt nicht, wo die Substanzen herkommen und so weiter. Da werden ja auch enorme Risiken in Kauf genommen. Und dann einfach nur zu sagen, ja, die sind halt doof oder die checken es nicht oder was, ist halt zu kurz gegriffen. Eben sowas kommt von sowas. Da liegt in meinen Augen schon auch eine verstehbare Ursache dahinter. Also ein Schmerz, der nicht gesehen wird, der gesellschaftlich auch nicht anerkannt wird. Und das ist, glaube ich, ja auch der Punkt, wo bei mir im Moment viel arbeitet, wo auch der Podcast herkommt, dass eben diese mentale Erkrankung halt einfach super schwer zu orten ist, weil uns fehlt eine Gesprächskultur dafür. Ja, uns fehlt auch ein Instrumentarium, um das selber an uns erkennen überhaupt, ja. Mhm. Und dann fehlt uns wirklich auch die gesellschaftliche Nähe, die eigentlich dabei helfen müsste oder könnte, das zu erkennen und damit zu arbeiten. Und ebenso wie bei mir damals, hey, Digi, geh mal zum Therapeuten oder such dir mal Hilfe oder so, ne?
Aber das ist ja, glaube ich, auch genau das, warum du auch heute hier sitzt, ne? Weil wir, und da spreche ich wahrscheinlich genau auch mit deiner Stimme oder wir haben da wahrscheinlich ähnliche Meinung zu, dass gerade dieses Clubleben oder Festivalleben, aber auch gerade so dieses Nachtclubleben ja einfach dafür prädestiniert ist für all diese Punkte. Das heißt, da kommen Leute, die sich selber abschalten wollen, da kommen Leute, die Stress beim Job hatten, die Stress in der Familie haben und die einfach nur sich gehen lassen wollen oder die vielleicht auch eigene Vorerkrankungen haben und sagen, boah, ich war die ganze Zeit depressiv, jetzt nehme ich mal eine Pille, damit ich mal was anderes spüre und so weiter. Und klar kann man das einfach wegverteufeln sozusagen, aber es hilft ja an der Sache auch nichts. Und ich zum Beispiel, wenn man mich jetzt persönlich fragt, und ich bin ja auch so aus dem DJ-Leben so ein bisschen, habe ja die letzten 10 Jahre auch das viel gemacht, ähnlich was du gemacht hast, vor Corona halt noch. Ich habe immer gesagt, was ich am Nachtleben so schätze, ist die Tatsache, dass wir so irgendwie gemeinsam, aber trotzdem anonym sind. Also das heißt, wenn ich hier in meinen Job in der Klinik mache, muss ich mich 8 oder 10 Stunden lang um jedes Bedürfnis von den Leuten kümmern, die vor mir stehen. Die kommen zum Stationszimmer und sagen, ich habe dies, das oder das und dann muss ich mich kümmern. Und als DJ im Nachtleben haben wir zusammen was gemacht. Wir waren zusammen, also die Tanzenden, die Feiernden, aber auch die, die den Club zum Laufen bringen, also von der Barfrau über den Türsteher bis hin zum DJ, bis zum Tontechniker. Und wir machen gemeinsam was, aber wir sind trotzdem irgendwie auch anonym. Weil es interessiert mich, böse gesagt, nicht, was die Tanzenden für Probleme haben, sondern wir feiern gemeinsam ein Gefühl, aber wir überladen uns nicht mit unserem ganzen Shit, den wir so den Tag über halt gefühlt haben oder mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Und das gab mir persönlich halt die totale Befreiung, weil ich gesagt habe, ich muss mich jetzt nicht drum kümmern, ob der vorne links irgendwie seinen Hund verloren hat und der vorne rechts eine schwere Depression hat oder dem da hinten sein Haus abgebrannt ist, sondern wir feiern heute einfach nur coole Musik und sind dabei locker. Und da sucht sich halt jeder sozusagen auch in den legalen und illegalen Drogen halt einfach so sein Ding, um halt das gut auch für sich zu fühlen, was auch immer er fühlen möchte. Ne?
Ja, bringst du einen wichtigen Punkt, weil das ja nicht nur den individuellen Schmerz gibt, aus dem heraus wir handeln, es gibt ja auch den kollektiven Schmerz. Ne? Und wir sind Herdentiere, wir brauchen dieses gemeinsam. Ich glaube, wenn man Leute fragt, also vielleicht ist es mittlerweile mit den Kids heutzutage ein bisschen anders, aber unser Alter, Leute, um was geht's beim Raven? Dann sagen alle Unity, ne? Peace, Love, Unity. Das war der Slogan und es geht wirklich auch um dieses Gemeinschaftsgefühl und auch, das ist ja, du könntest einerseits sagen oberflächlich, aber du könntest auch auf der anderen Seite sagen bedingungslos. Und bedingungslos geht natürlich viel tiefer, ist viel schöner, ne? Weil es ist eine bedingungslose Einheit. Scheißegal, wo du herkommst, scheißegal, wie du aussiehst, was du denkst, was du gerade für Probleme hast, schmeiß dich in den Topf rein und wir sind einfach mal alle eins. Mhm. Und das ist, glaube ich, einfach was elementar fehlt in der Gesellschaft, was vor Corona schon krass gefehlt hat und was jetzt noch 1000-mal mehr fehlt, was jetzt zum Beispiel in meinen Augen auch auf dem Dancefloor fehlt, ne? Weil ich sehe die Kids, die alle nur noch ihren eigenen Film fahren und dieses Interagieren und Miteinander und dieses crazy Gewurstel, was auf dem Dancefloor halt immer so für mich das Ding war, ich sehe das nicht mehr so. Mhm. Ne?
Ich würde da gerne gleich mit dir noch drüber sprechen, auch weil du gesagt hast, du machst jetzt auch eine Therapieausbildung. Da würde ich gerne auch noch mal ein paar Infos haben, einfach weil es mich auch interessiert und weil es ja auch gar nicht so schulmedizinisch ist sozusagen. Ich habe ja versucht, mich so ein bisschen einzulesen, fand super spannend. Und dann würde ich gerne mit dir auch noch über die Szene und auch die Bemühungen in der Szene sprechen, was sozusagen auch zum Thema Mental Health sozusagen gerade passiert. Und jetzt trinken wir noch mal ein Schluck kölsches Wasser, dann hören wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Ja, wir hatten gerade schon besprochen, dass du auf jeden Fall auch noch mal über deine Therapiearbeit, die du jetzt machst und die du gelernt hast oder lernst, da musst du mich noch mal genau abholen, an welchem Punkt du da gerade bist. Und ich habe von dir ja sozusagen als Stichwort auch Wilhelm Reich gehört und Körpertherapie, habe das gelesen und muss von vornherein sagen, dass das Inhalte sind, und ich meine das total wertfrei, dass das Inhalte sind, mit denen ich mich halt auch noch gar nicht beschäftigt hatte. Ne? Also das heißt, obwohl ich ja 20 Jahre schulmedizinisch arbeite, auch tagtäglich durch meinen Job, den ich halt mache, sind es halt Inhalte, die man so hier und da schon mal gehört hat und denkt sich, okay, das war so der Musterschüler von Sigmund Freud und so, und denkt so, okay, was sind da für die Inhalte? Und dann las ich das und sag so, ich kenne das alles gar nicht so. Also ich war einfach so, hä, warum weiß ich das nicht? Und dann habe ich gedacht, da muss ich dich jetzt mal fragen, was das denn überhaupt ist. Also so auch inhaltlich, was so die Punkte sind.
Also ich bin da jetzt halt auch nicht der, also wir bekommen dann immer so eine Listen an Bücher zu lesen. Ich habe ganz ehrlich in 2 Jahren noch kein einziges von den Büchern gelesen.
Okay.
Insofern gefährliches Halbwissen. Ich erzähle einfach mal, was meine Wahrnehmung davon ist. Das mag
was du für dich auch mitgenommen hast,
sein.
Ne?
Ja. Ich habe festgestellt, dass ich schon mal so eine verrückte Faszination für Wilhelm Reich hatte vor 15 Jahren, weil ich den einfach so eine skurrile Figur fand. So, ne? Der ist ja wirklich von allen verteufelt worden und ständig von allen Stühlen runtergeschubst worden und ist einsam und alleine im Gefängnis gestorben, während die in den 60er Jahren seine Bücher in den USA verbrannt haben. Nachdem er vor den Nazis geflohen ist in den 30er Jahren, die ja auch gerne Bücher verbrannt haben. Also bizarre Geschichte. Aber inhaltlich würde ich sagen, hat der 2 Sachen mit ins Spiel gebracht, die in meinem Verständnis, wie gesagt, ich habe relativ wenig Ahnung von Schulmedizin und klassischer Psychotherapie, vielleicht dazu auch gleich noch ein paar mehr Worte nachher, wie das auch kam. Aber was der dazu gebracht hat, und zwar zum einen das, was, glaube ich, im Moment gerne unter Entwicklungstrauma läuft, also gerade auch Vernachlässigungstrauma und so weiter, diese ganzen Sachen, die nicht da waren. Also halt nicht nur Schocktrauma im Sinne Autounfall, Vergewaltigung, boom, du hast irgendwas ganz Krasses erlebt und dann hast du ein Trauma, sondern auch die Abwesenheit von Aufmerksamkeit, Pflege, körperlicher Nähe und so weiter führt zu Trauma.
Ignorant.
So. Ja. Mhm. Das war so ein Punkt, den ich mir einfach da krass mitgenommen habe, weil das halt auch in der Selbstwahrnehmung so schwer ist zu orten. Ne? Wenn ich jetzt über mich selber nachdenke und was in meinem Leben schief lief, komme ich ja nicht unbedingt auf die Idee, mir anzugucken, was nicht da war. Vor allem, weil die Abwesenheit ich ja auch immer als normal empfunden habe. Dass mich meine Mutter nie in Arm genommen hat und fett geknuddelt hat zum Beispiel, habe ich erst gecheckt, als ich mit meiner Tochter so enge war. Und ich so, boah krass, ich hatte das ja überhaupt gar nicht mit meiner Mutter. Ich war nie so körperlich dicke. Und dann so, hat mich meine Oma mal in den Arm genommen? Ah, auch nicht. Ah, okay, die haben sich wahrscheinlich in der ganzen Familientradition einfach nicht in den Arm genommen. So, ja. Aber wie orte ich denn das, was nicht da ist? So, das war ein Punkt, den ich mir echt wichtig von Wilhelm Reich mitgenommen habe. Und der andere ist halt, den Körper mit einzubeziehen. Er kam historisch aus einer anderen Sache, dass er halt gesagt hat, er hat die Orgon-Energie entdeckt, also die Lebenskraft, die irrsinnig deckungsgleich ist mit Qi. Also chinesische Medizin, Qi, die Lebenskraft, der Atem. Also ich mache auch Qigong, deswegen passt das ziemlich gut zusammen. Er hat das die Orgon-Energie genannt, die Orgasmus-Energie. Ja, und hatte halt einen irrsinnig positiven Bezug zur Sexualität, weil er gesagt hat, hey, wenn wir halt daran arbeiten, dass der Orgasmusreflex, dass die Orgasmusenergie wieder frei durch den Körper fließen kann, dann behebt die quasi diese ganzen Blockaden und diese ganzen psychischen Blockaden sind auch im Körper festhängende Blockaden. Und mit der Lebensenergie können wir das alles wieder loslassen. Und das war genau der Punkt, wo sich dann die Wege von Freud und Reich getrennt haben, weil die halt da einen grundsätzlich anderen Ansatz hatten. Der eine halt Sex, toll, geil, Befreiung, Körper total wichtig und die anderen halt so, nee, nur bla 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 und eigentlich ist alles mit Sex irgendwie so ein bisschen dodgy und irgendwie...
Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Wilhelm Reich dann damals von der Tochter von Sigmund Freud aus der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung rausgeworfen wurde. Das war wahrscheinlich, weil die einfach einen Meinungsclash hatten, so aus der Familie Freud und aus
total,
Familie
Reich. Total, musst du dir mal vorstellen. Also, aus der feministischen Richtung gibt es ja irrsinnig gutes Material, was Freud seine Verklemmtheit beleuchtet, seine Frauenfeindlichkeit, was der wirklich gedacht hat, wie der da rangegangen ist. Das ist ja wirklich haarsträubende Geschichten. Und dann kommt da einer in den 20er Jahren und sagt, hey, Sex, total super, sexuelle Befreiung und dann lösen wir unsere Blockaden. Das ging natürlich überhaupt nicht. Die Sozialisten fanden dann Reich eine Weile spannend, weil sie gedacht haben, dass sie über das Sexthema die Jugend begeistern können. Dann wurde er aber den Sozialisten auch zu wild, dann ist er bei denen auch rausgeflogen und so weiter und so fort und hat dann auch wirklich einen wilden Stunt hingelegt, bis er am Schluss dann wirklich so Orgonkanonen gebaut hat, mit denen er das Wetter beeinflussen konnte und dann auch die Aliens angelockt hat und dann irgendwie...
Dann wurde denen dann wahrscheinlich ein bisschen zu crazy.
Hey, der ist total durchgeknallt am Schluss. Kann man halten davon, was man will, aber der hat dann den amerikanischen Präsidenten angerufen, um ihn vor den UFOs zu warnen und so war der halt am Schluss drauf und hat es auch wirklich geschafft, dass sich alle von ihm komplett distanziert haben. Und keiner mehr irgendwas mit ihm zu tun haben wollte und er wirklich halt einsam und alleine im Gefängnis an einem Herzinfarkt, also an einem gebrochenen Herzen gestorben ist. Mhm. Sehr dramatische.
Ich glaube, der Trick bei solchen Dingen und ich finde es schön, dass sich das so ein bisschen wie so ein roter Faden durch unsere Folge heute zieht. Ich bin keiner, der sowas per se verteufelt. Ich könnte ja jetzt mich hinstellen als schulmedizinisch Arbeitender und sagen, oh, das ist alles der totale Humbug, den du erzählst. Oder das, was der Herr Reich erzählt hat, ist der totale Humbug. Macht ja keinen Sinn. Ich habe immer die Situation gehabt, wir hatten vorhin auch kurz angesprochen, als ich meinen Hund in die Klinik bringen wollte. Ne? Da hat dann der Chefarzt damals zu mir gesagt, das war noch unser alter Chefarzt vorher, der jetzt auch schon in Rente ist, der hat gesagt, glauben Sie, dass wenn die Leute ihren Hund streicheln, dass die gesund werden? Und dann habe ich gesagt, nee, aber darum geht's doch auch gar nicht. Also mir geht's darum, und das ist so ein bisschen exemplarisch dafür, dass diese ganze Situation eines Menschen, der erkrankt ist, egal was er hat, Depression, also wenn wir jetzt bei den psychischen Krankheiten bleiben, Depression, Psychose, wie auch immer, dann bietet man ihm zum einen schulmedizinisch, aber zum anderen auch auf anderen Wegen, sei es in der chinesischen Medizin oder Körpertherapie oder also was du angeboten hast oder in jeglichen anderen Therapie, sei es tiefenpsychologisch oder verhaltenstherapeutisch oder, bietet man halt viele Dinge an. Und er nimmt sich dann wie bei so einem Mosaik die Steine raus, die für ihn matchen. Und wenn jemand eine Depression hat und sagt, wenn ich tiefe Atemübungen mache nach Wilhelm Reich oder wenn ich den Ursprung im Körperlichen suche und das hilft mir und davon werde ich gesund oder fühle mich dadurch besser, dann ist so jemand für mich genauso viel, also diese Therapie ist für mich genauso viel wert, als wenn einer sagt, boah, es hat mir so gut getan, dass ich ihren Hund gestreichelt habe, dass wir uns über den Hund unterhalten haben und ich so ein Nähegefühl mit dem Hund habe. Das ist genauso viel wert, als wenn einer sagt, boah, diese Medikamente, die sie mir heute Morgen gegeben haben, die haben mir total geholfen. Oder die Drogen, die ich mir im Club reingefeuert habe, haben mir geholfen. Das Gespräch mit dem Psychotherapeuten hat mir geholfen. Oder einfach nur, ich habe gestern meine kleine Nichte getroffen und wir waren zusammen Eis essen und dann ging es mir auch besser. Weißt du, wie ich meine? Also, dass es halt einfach auch um das Individuum geht. und ich nicht von vornherein sage, das ist Kacke und das ist richtig und das passt nicht, sondern das ist ja so eine Melange, wie so ein Mosaik für jeden anders. Und das ist eine Sache, die man halt auch erkennen sollte. Und klar wird es Leute geben, die sagen, boah, Wilhelm Reich geht gar nicht. Ne? Also gab ja auch damals schon genug Leute, die gesagt haben, geht gar nicht. Aber wenn da Übungen oder Punkte mit drin sind, die dir vielleicht oder auch anderen Leuten einfach helfen, und deswegen werden ja auch diese Inhalte noch von irgendwelchen Instituten gelehrt, ne? Dann muss da ja auch irgendwas dran sein, dass es dann auch, wenn es nur einem hilft sozusagen. Es darf halt nur nicht gefährlich werden, aber alles, was ich über Wilhelm Reich bisher gelesen habe, was man in therapeutischen Dingen oder was du mir auch schon erzählt hast, klingt jetzt nicht danach, als dass es gefährlich wäre, deswegen, ne?
Ich glaube, was halt, ich sehe es insgesamt so irgendwie letzten Endes relativistisch, je nachdem, aus welcher Perspektive du guckst, kommst du zu bestimmten Ergebnissen und jede Perspektive ist wertvoll, ne? Für dieses oder jenes. Was mein Eindruck ist, dass halt gerade auch ziemlich viel passiert von schulmedizinischer Seite, um, sag ich mal, das Problem der westlichen Wissenschaft zu beheben, nämlich dass die wissenschaftliche Methode besteht ja ganz viel im Trennen. Ne? Du trennst dieses von jenem. Du trennst den Körper von den Gefühlen, du trennst die Seele von dem Körper, du schneidest den Körper auf und du suchst ihn und kannst keine Seele finden, also gibt's keine. Und gerade, denke ich, passiert total viel, dass wir darüber lernen, wie wichtig die Einheit von dem System ist, nämlich Gefühle, Geist und Körper und wie die zusammenspielen halt auch und wie die sich gegenseitig beeinflussen halt auch. Und nicht nur one way, sondern in alle Richtungen. Und das ist so die Richtung, aus der ich komme. Ich habe ja auch noch eine Ausbildung für somatische Körperarbeit gemacht, wo es ja eben genau darum geht, diese Sachen wieder zusammenzubringen. Wie lerne ich wieder meinen Körper zu spüren? Wie komme ich wieder in Kontakt zu meinen Gefühlen? Wie komme ich aus meinem Kopf wieder raus? So ganz viel, ne? Das ist halt, glaube ich, was so ein bisschen fehlt, einfach in meinen Augen, wenn ich auf die Schulmedizin schaue, weil dann ist so eine Fokussierung auf, das ist das Problem und das muss behoben werden. Und wenn ich noch von der anderen Seite eben aus meiner Qigong-Perspektive da drauf schaue. Im Qigong versuchst du immer, das Gesamtsystem zu stärken. So, ja, da ist ein Problem. Ja, aber wir fokussieren uns jetzt nicht auf das, was nicht funktioniert, sondern wir fokussieren uns auf das, was funktioniert und versuchen, die Bewegungen, die funktionieren, einfach, okay, wir bleiben da, wir machen den Teil, der funktioniert, größer. Und das bietet ja einfach viel mehr Möglichkeiten, auch Lösungen annehmen zu können, was ja oft das Problem ist, so, ne? Und in meinen Augen, ich sehe viel Vorteil auch in dem Schulmedizinischen im Sinne von, ich glaube, manchmal braucht's halt auch Medikamente oder ich sehe da jetzt so nicht so einen Unterschied. Hätte ich nicht meine Ecstasy-Erfahrungen gemacht und nicht mal erfahren, wie das ist, wenn ich aus meinem Film einfach mal rauskomme und in Verbundenheit komme, dann hätte ich ja gar nicht gewusst, dass ich irgendwo anders sein will, ja auch, oder dass das nicht cool ist, wo ich bin. Und so merke ich auch im Moment, so in der Arbeit, so wie ich die lerne, nutze ich sowohl meinen Körper irgendwie, um da Blockaden aufzulösen, um in einen besseren Gemütszustand zu kommen, als auch nutze ich meinen Körper, um Sachen zu orten, die ich vielleicht geistig gar nicht so wahrnehmen kann, aber in meinem Körper wahrnehmen kann. Ich hatte das vorher schon. Ich hatte diese körperlichen Verspannungen, die mich eigentlich dazu gebracht haben, immer weiter in so eine, hey, was ist eigentlich los mit mir, Tunnel reinzugehen und immer weiter rauszufinden, was da eigentlich los. Und ich glaube, deswegen bin ich auch so auf dieser Körperebene. Ich für mich. Das ist halt meine Perspektive, genau. Das ist meine Story, da komme ich halt her und ich finde die halt relevant, weil ich natürlich ja auch mit 1000 Leuten in Kontakt komme, die damit in Resonanz sind, die damit was anfangen können.
Genau, ich, würde gerne einfach auch, weil das so ein bisschen auch ein Grund war, warum wir uns jetzt heute getroffen haben und warum ich das auch so spannend finde in dem Kontext, dass du ja auch DJ bist. Es gibt Bemühungen, habe ich, und dadurch sind wir eigentlich auch in Kontakt gekommen, weil wir haben uns nicht hinter der Booth, also in der Booth kennengelernt, sondern wir haben uns ja ganz außerhalb zu dem Thema kennengelernt. Ich habe gesehen, dass es jetzt ein Mental Rave Network gibt in Berlin. Und da habe ich deinen Namen auch schon bei Instagram mit einem Statement gefunden. Und dann habe ich gedacht, was ist das und was soll das sein? Wie matcht das? Und habe das dann gelesen und fand das ziemlich gut. Möchtest du darüber was erzählen?
Ja, erstmal, ich kann darüber nur mäßig was erzählen, also weil ich bin da weder Mitveranstalter noch Organisator noch sonst was. Ich kenne die Leute, die das aufziehen und bin ganz gut mit denen vernetzt, weil wir halt in so eine ähnliche Kerbe hauen und uns halt auch über lange Jahre schon kennen. Das, was da passiert, war für mich erstmal total schwer zu greifen, weil ich das ganze Setup nicht verstanden habe. Aber was da quasi geboten wird, da wird Partyleuten / Drogenkonsumenten die Möglichkeit geboten, zum einen in einem gruppentherapeutischen Setting über ihr Zeug zu reden. Und es wird ihnen geholfen, Therapeuten zu finden, mit denen sie arbeiten können. Und das Problem habe ich am Anfang nicht so ganz verstanden. Weil ich, also ich meine, ich bin jetzt auch seit fast 10 Jahren in Therapie. Ich habe immer über meinen Drogenkonsum geredet. Bin dann aber aus allen schulmedizinisch-klassisch-psychologischen Sachen auch immer sehr schnell rausgeflogen. Weil die immer zu mir gesagt haben, ja, kann ich nicht mit dir arbeiten, wenn du kiffst. Mhm. Und ich so, okay, aber du darfst deinen Rotwein am Abend trinken, das ist okay, ja, aber wenn ich einen Joint rauche, dann kannst du nicht mit mir arbeiten.
Mhm. Ja, die Definition.
Also okay, von mir aus sogar, ich habe ein Problem. Okay.
Na, ich wollte ganz kurz, bevor du weiterredest, ja, einfach nur, dass ich die Leute informell abhole. Also es ist ja tatsächlich so, dass eigentlich immer so gearbeitet wurde, dass man nur mit abstinenten Drogenpatienten Psychotherapie machen soll. Es gibt seit 2011, gibt es so eine kleine Ausnahmeregelung, die da sagt, ja, man kann schon mit Drogenabhängigen auch in die Psychotherapie gehen, aber nur, wenn die Abstinenz sozusagen schon eingestielt wurde. Also soll heißen, wenn die Leute daran arbeiten, in Kürze oder in Bälde abstinent zu sein, dann kann der Psychotherapeut seine Arbeit schon aufnehmen. Aber das Ziel ist, dass halt die Drogenabstinenz halt sozusagen in greifbare Nähe ist. So habe ich das mitbekommen. Also es gibt so ein kleines Hintertürchen. Aber wenn du klar sagst, du brauchst jetzt, sagen wir mal, über 10 Jahre Psychotherapie, aber du bist halt einfach durchgehend am Kiffen, einfach weil das halt dein Point ist oder so, dann können die halt auch sagen, nee, ist nicht. Also nur so rein informell als den Background zum Thema Psychotherapie und Drogen.
Gleich noch mehr, berichtige mich oder halb Frage. Ich glaube, dass da auch ein versicherungstechnisches Problem auftaucht als Therapeut. Wenn du nämlich mit jemandem arbeitest und du weißt, dass der Drogen nimmt, dann dürftest du den eigentlich nicht behandeln.
Genau, das ist der Hintergrund, genau.
Das heißt, wenn dann irgendwas passiert, sagen wir mal, der
tut sich was an oder
Selbstmord und dann verklagt dich irgendjemand oder so, macht sich angreifbar. Also erstmal auch toll, dass die Versicherungen sowas regeln. Das sind ja genau die richtigen. Und du machst dich halt angreifbar, begibst dich auf dünnes Eis, gehst ein Risiko ein und all das, weil jemand ehrlich ist. Ne? Mhm. Und das, also ich habe immer mit Leuten gearbeitet, die nicht im schulmedizinischen System drin waren. Deswegen habe ich da immer sehr offen über meinen Konsum geredet. Ich habe nie verstanden, dass das nicht geht. Ja? Mhm. Und ich hatte mal so einen Moment, wo ich so, okay, vielleicht sollte ich mal so klassische Psychoanalyse machen. Und das war eben die Situation, wo er dann so, ja, kann ich mit dir arbeiten? Und ich so, okay, aber jetzt mal angenommen, ich habe ein Problem. sehe ich gar nicht so, aber nehmen wir mal an, ich habe ein Konsumproblem. Wer hilft mir jetzt? Ne? Ja. Also, wo finde ich denn jetzt die Hilfe, die ich brauche, um es wert zu sein, deiner Meinung?
In eine Klinik bringen, ja, und du müsstest erst abstinent werden und dann könntest du reden, sozusagen. Das wäre der Punkt.
Genau. Und wenn ich das mal, also meine Wahrnehmung mag ja subjektiv getrübt sein, aber als ich vor 25 Jahren angefangen habe, Drogen zu nehmen, war das eine krasse Minderheit. Die Leute, die damit nichts zu tun hatten, waren alle so, David, du stirbst, du bist morgen heroinsüchtig. Kein Filterunterschied zwischen MDMA, Heroin, Kiffen oder sonst was. In dem Moment, wo du irgendeine illegale Substanz genommen hast, warst du eigentlich am Bahnhof gehangen und an der Nadel. Wenn ich mir anschaue, was da jetzt heutzutage abgeht, mit irgendwelchen Telegram-Gruppen und Taxi, was 24/7 beliefert und was die auf ihren Menüs liegen haben, ist mein
Eindruck... Wir reden nicht von Pizza. Wolltest du noch mal sagen.
ist mein Eindruck, dass der Drogenkonsum dick im Mainstream der Gesellschaft angekommen ist. Illegale Substanzen sind easy zu beziehen, vollkommen... Also sicher im Sinne von Kaufabwicklung, nicht im Sinne von Einheit der Substanz. Aber jeder kann sich mit den Substanzen versorgen, auf die er Bock hat. Und das scheint sehr gut zu funktionieren. In meinen Augen ist der Drogenkonsum in der Gesellschaft explodiert. Und was passiert denn jetzt? Wie gehen wir denn jetzt als Gesellschaft damit um, wenn wir da auch keine Hilfe anbieten und die Marker so hochsetzen? Und unterm Strich ist ja die Definition, korrigier mich, aber halt, wenn du quasi, okay, Kiffen ist jetzt vielleicht noch so ein bisschen so ein Grauwert, aber in dem Moment, wo du irgendwas Härteres nimmst, müsstest du eigentlich erstmal einen Drogenentzug machen. Und in meinen Augen ist nicht jeder, der sich ab und zu mal eine Pille einbaut oder halt irgendwie regelmäßig auf psychedelische Reisen geht, ein akuter Fall für irgendeinen Drogenentzug. Nee. Oder eben hochskaliert auf die Gesellschaft, okay, geil, sperren wir uns jetzt alle irgendwie zusammen in eine Entzugsklinik oder was?
Nee, ich glaube, der Punkt bei dem Ganzen, und das kannst du wirklich, ob das zum Beispiel Alkohol, alle legalen und illegalen Drogen sind, Spielsucht und solche Dinge, die Dosis macht halt das Gift. Ne? Also das heißt, die Definition, wann es dir zu viel oder deinem Leben zu viel oder du sozusagen die Kontrolle verlierst darüber, was du tust, ist zum einen individuell und zum anderen fließend. Weißt du, wenn einer sagt, oh, ich hatte letzte Nacht total viel Spaß und habe an so einem Automaten 50 Euro verballert, dann ist das lustig und schön. Aber es gibt Leute, die machen das jeden Tag. Und die gehen jeden Tag in so ein Spielautomat und schmeißen da 50 Euro rein, verlieren ihr Geld, ihr Leben, ihr Haus, alles. Und dann muss man halt wissen, an welchem Punkt ist es diesem Individuum zu viel? Und klar, würde man sagen, ja, wenn der sein Haus verspielt hat, ist es ja schon viel zu viel gewesen. Aber es definiert immer noch er selber. Und ein Alkoholiker, den wir sozusagen mit 3,5 Promille bekommen haben und den 5 Tage lang sanieren und der wieder rausgeht und sich als erstes eine Flasche Wodka kauft und solche Leute gibt es jeden Tag, dann ist es zwar ein Problem, was wir als Gesellschaft auf diesen Menschen so sehen und würden sagen, ey, sie haben ein Alkoholproblem, aber wenn er sagt, ich finde nicht, ich trinke halt gern Wodka und kriege ja noch alles hin. So, ja, also das definiert ja immer jeder selber.
Ja, aber das, was ich da halt auch wieder merke, das ist halt wieder dieses Trennen. Ne? Da wird eine Situation genommen, um was zu trennen. Bist du dies oder bist du das? Und das wird vielleicht der Situation ja überhaupt nicht gerecht. Weil eigentlich musst du dir ja die Situation anschauen, den Menschen anschauen und schauen, ey, was machen wir denn da jetzt? Ne? Und das, worauf ich ja eigentlich hinaus wollte, ist ja diese Idiotie. Da gehen dann die Leute schon zum Therapeuten, was ja schon eine Minderheit ist, dass die Erkenntnis einsetzt von, ich brauche Hilfe, ich suche mir Hilfe, ich kriege das umgesetzt. So. Daran scheitert es ja bei den allermeisten. So, ne? Dann hast du einen Therapeuten, und dann darfst du dem nicht die Wahrheit über dein Leben sagen, weil sonst verlierst du den.
Ja, ich glaube, das ist halt ein zweischneidiges Schwert. Das ist die Situation,
mit denen, sage ich mal, Leute wie ich zu tun haben, Mhm. Ja, also dann bist du in Therapie und kannst dir deine Therapie nicht nutzbar machen, weil du sie sonst verlierst. Und da muss in meinen Augen dringend irgendwas passieren. Und ja. Oder das schulmedizinische System verliert einfach seine Glaubwürdigkeit. Und oder da weicht sich was auf. Und ich sehe auf der anderen Seite auch, da wächst ja auf der anderen Seite ganz viel ran, von Life-Coaching bis Körpertherapie bis sonst wohin. Da entsteht ja in diese Lücke, die das System lässt, aus der Notwendigkeit heraus, wächst da ja total viel Sinnvolles ran. Und ja nicht nur Unkraut, sondern ja auch, da sind ja ein Haufen wirklich super Leute dabei, wirklich diese Lücke zwischen Körper und Psyche wirklich zu schließen, weil es wichtig ist, dass wir das tun. Und das ist ja wieder eben das Individuelle, und dann haben wir im Kollektiv ja immer noch das gleiche
Feld. Und natürlich auch den Blick und den Fokus drauf zu halten, ne? Das ist halt auch, also dass das sozusagen auch das beleuchtet wird. Da kommen wir jetzt gleich nochmal zu dem Mental Rave Network drauf. Ich wollte nur eine Sache noch zu der Aussage sagen. Es ist halt ein zweischneidiges Schwert zum Thema Therapie und gleichzeitig ja Drogenkonsum. Zum einen gibt es ja diesen Konsens, dass gesagt wird, okay, wenn einer sozusagen drogenmanipuliert ist, weil er die halt nimmt, wie auch immer diese Manipulation aussieht und wie stark die ist, muss sich natürlich der Psychotherapeut auch davor schützen, dass wenn der anfängt, mit ihm ins Gespräch zu gehen und dann das, was ich, LSD, was er genommen hat, ihm sagt, okay, der Psychologe hat gesagt, das Leben ist schön luftig und jetzt springe ich mal aus dem Fenster, weil ich glaube, ich bin ein Vögelchen, dann hat der Therapeut ja auch einen Fehler gemacht. Aber trotzdem finde ich halt diesen Konsens zu finden, zu sagen, okay, also wir würden gern zusammenarbeiten und die Drogen sind das Problem, dann muss zum einen der andere, also der Patient erstmal definieren, was das Problem ist, also ob es auch ein Problem für ihn wäre, weil wenn er ja beim Therapeuten ist, sucht er ja Hilfe zu einem Problem, und wenn das drogeninduziert ist, das Problem, dann muss man natürlich auch daran arbeiten und kann nicht sagen, okay, ich will jetzt Psychotherapie machen, aber das eigentliche Grundproblem, warum ich überhaupt hier bin, was scheinbar die Drogen wären, gehe ich nicht an, weil die nehme ich halt weiter. Also das ist halt, ich glaube so, dass es so ein Zwischending ist, ne? Also.
Aber meinst du ehrlich, dass das Grundproblem der Drogenkonsum ist?
Oder das definiert,
mit meinem, ja. Sowas kommt von sowas.
Genau.
Das hat ja auch wieder eine Ursache.
Genau.
Und in meinen Augen, in dem Surf zur Ursache, um was geht's eigentlich?
Ich glaube, das ist eine individuelle Frage. Ne? Das ist eine individuelle Frage. Und wenn halt dann nach einer Zeit der Konsens kommt von dem Psychologen oder von dem Psychotherapeuten, dass er sagt, also das und das ist die Grundproblematik und die Drogen sind sozusagen das Add-on dazu, dann müssen sie versuchen, das Add-on auch loszukriegen, um die Grundproblematik zu bekämpfen. Ne?
Ja.
Und also ich finde auch, dass man es kategorisch, also weil ich bin ja auch so ein Freund von, ich gebe jedem eine Chance. Also ich bin immer, dass auch jeder eine Chance und von mir aus auch eine zweite verdient hat, theoretisch. Dass man dann auch sagen muss, okay, auch wenn man versucht es auch mal ohne Drogen und wenn es einen Rückfall gab und so weiter und so fort, das sollte man schon machen, aber es muss halt auch so eine Tendenz erkennbar sein. Also jemanden mit dem Beispiel beim Alkohol zu bleiben, was ich vorhin gesagt hatte, der nach 5 Tagen wieder gegangen ist und seine Wodkaflasche gekauft zu haben, das verstehe ich einmal, bei Alkoholikern verstehe ich es auch 5 oder 10 Mal, aber wenn das dann das 10. Mal passiert, dann sage ich also, irgendwann ist mein Geduldsfaden halt auch einfach ziemlich kurz geworden, so, wo ich dann sage, da muss man anders dran arbeiten, damit das halt aufhört, ne?
Also. Natürlich, und dann läufst du auch in die Frage, was ist eigentlich Hilfe?
Genau.
Also, ich helfe ja nicht jemanden, damit der sich weiter ins Knie schießen kann.
Genau.
Also, nee, dafür bin ich ja nicht da.
David, ich würde gerne einmal kurz durchatmen, weil es wirklich ein schwieriges Thema ist, finde ich, aber auch ein spannendes. Und dann würde ich ganz gerne nochmal über diese Kultur, DJ-Kultur, und auch gerne nochmal über das Mental Rave Network noch etwas genauer reden, was da so die Bemühungen sind, weil da sind wir gerade etwas abgeschwiffen von gerade. Bis gleich. Einmal kräftig durchgeatmet, da sind wir wieder. Ja, wir wollten noch einmal, oder ich wollte gerne noch einmal auf dieses Thema Mental Rave Network gehen, einfach weil das, glaube ich, auch ganz wichtig ist, diese Bemühungen in Berlin, die da jetzt von den beiden Personen, die das machen, Clara und Felix, Ne? Auch Psychologin, so wie ich das mitbekommen habe. Sie ist Psychologin und...
Ich glaube, sie schon. Sie genau. Macht da irgendwas, aber...
Genau. Und man hat ja, ich hole da so ein kleines bisschen mehr aus, die Leute, die meinen Podcast verfolgen, haben das wahrscheinlich schon gehört, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man es nochmal sagt. Wir haben ja in der Gesellschaft diese Bemühungen, dass man gerade bei bestimmten psychischen Krankheiten, ich sag jetzt mal, Depression ist so das Bestbekannteste, jetzt auch ADHS ist so eins, was jetzt immer mehr am Kommen war, dass man da so ein bisschen Aufklärungsarbeit betreibt und auch sagt, das gibt es in der Gesellschaft. Aber gerade im DJ-Wesen und wenn man dann auch in Richtung Drogenkonsum geht und auch auf die psychische Gesundheit, Psychohygiene geht, was macht es mit einem DJ, was macht es mit Leuten, die nur in Nachtclubs arbeiten, Barfrauen, die jeden Abend in diese Clubs gehen und dort arbeiten, was macht es mit einem? Auch das Klientel halt auch zu sehen, ne? Also was macht es mit mir? Und ich glaube, da ist die Arbeit, die dieses Mental Rave Network macht, ganz wichtig. Und da hast du ja auch eine Meinung zu, sozusagen.
Ja, ich muss gerade dran denken, weil ich habe gerade eine Message bekommen von einem Freund von mir, der in der Clubkommission arbeitet in Berlin. Das ist so der Zusammenschluss der Clubs. Und die haben eine Studie gemacht, ich glaube sogar auch tatsächlich wissenschaftliche Standards und so weiter, und haben eben Leute, die im Nachtleben arbeiten, befragt zum Thema mentale Gesundheit. Und ist jetzt gerade fertig und er hat mir das PDF geschickt, aber ich habe es noch nicht gelesen.
Oh, das musst du mir dann auch mal schicken, das gucke ich mir an.
Ja, leite ich dir gerne weiter. Das ist quasi sozusagen nochmal was anderes als das Mental Rave Network. Das Mental Rave Network, glaube ich, hat sich vor allem auf die Fahne geschrieben, das Thema zu thematisieren. Also so bin ich auch in Kontakt mit denen gekommen. Die wussten schon so ungefähr, in welchen Sachen ich mich so rumtreibe. Also mit Felix zum Beispiel mache ich auch so Ecstatic Dance-Geschichten, wo es ja eben um nüchtern Tanzen geht. Ne? Von daher wussten wir schon, dass wir so in ähnliche Richtung gehen. Und die haben mich angehauen, ob ich nicht einen Post machen will, um was zum Thema mentale Gesundheit zu sagen. Und ich habe dann gemerkt, dass ich keinen Bock habe, irgendein Larifari zu erzählen, sondern dass das für mich wirklich darum geht, ehrlich aus meinem Leben zu erzählen, weil das halt auch genau das ist, was in diesem DJ-Life einfach vollkommen fehlt in meinen Augen und durch diesen Social-Media-Filter halt nochmal so aufgeblasen wird. Also es ist immer Sonnenuntergang am perfekten Strand. Mein Leben ist großartig, von Höhepunkt zu Höhepunkt. Nein, es gibt keine Tiefen dazwischen. Das ist einfach immer geil. Und das ist ja so ein bisschen das Bild, was, will ich jetzt mal sagen, zumindest was man als DJ hat, was man abliefern muss. Ne? Der ewige Sunshine, immer gut gelaunt, kommst in den Club und hey, yeah, alles voll geil und so. Und die Wahrheit dahinter ist natürlich, dass das einfach nicht der Fall ist. Ne? Also die Zeiten, wo man irgendwie einsam in irgendwelchen öffentlichen Verkehrsmitteln hockt, vielleicht total übernächtigt, verkatert, am Rande der Panikattacke irgendwie versucht, sich im ICE über Wasser zu halten, um es irgendwie nach Hause zu schaffen. Das sind ja Sachen, über die redet keiner. Ne? Und
oder über schlecht laufende Partys zum Beispiel.
Ja, oder über Existenzdruck, der einem im Nacken sitzt und man weiß nicht, wie man die nächste Miete bezahlt und ist aber irgendwie halt von Dienstag bis Donnerstag halt nicht in der Lage, irgendwas auf die Kette zu kriegen, weil einfach der Upturn so lange dauert und ich weiß, ich muss am Wochenende wieder am Start sein und ich verkrieche mich halt 3-4 Tage zu Hause, bin eigentlich total depressiv, kann mit niemandem reden oder mir irgendwie nur noch Food von draußen, weil ich nicht mehr einkaufen kann. Kenne ich von mir selber diese Zustände und ich kenne viele Kollegen, denen das auch so geht.
Die das aber auch alle nicht so öffentlich machen. Ne? Also genau. So diese DJs, die oder... Ja, ich meine männliche und weibliche und diverse, die sich dazu äußern und da auch ganz öffentlich mit umgehen, kann man schon mit der Lupe suchen. Obwohl das ja schon auch so ein knochenhartes Geschäft ist und auch, um das mal ganz komplett natürlich anzusprechen, nicht jeder DJ fliegt mit Privatjets rum und wird sozusagen mit dem roten Teppich empfangen. Ne? Es gibt ja auch DJs, die ganz handwerklich ganz ihre ganz normale Arbeit machen und dafür halt auch nicht Millionen verdienen, sondern manchmal einfach auch 2, 3, 4 Mal im Monat spielen und dann gerade so viel bekommen wie jemand, der, was weiß ich, auf der Stadt arbeitet oder.
Mhm. Ne? Also ich glaube schon, dass der Großteil von den Leuten, die dann halt auch damit Geld verdienen, halt früher oder später zu dem Schluss kommen, dass du den Job halt eigentlich nur nüchtern machen kannst. Ne? Weil das hältst du einfach lange nicht durch. Aber dann bleibt ja immer noch die Belastung, die dieses Leben mit sich bringt. Ne? Du bist ständig auf Reisen, bist immer alleine unterwegs. Dann, wenn deine Freunde sich treffen, geilen Scheiß zusammen machen,
bist du
irgendwo anders. Dein soziales Feld zerfliegt. Du hast ja auch dieses ganze Fame-Problem von alle behandeln dich komisch und finden aber, dass du sie normal behandeln sollst, so, ja. Da passiert ein Haufen Scheiße in meinen Augen, wo einfach enormer Druck auf einem lastet. Auch so mit, also da kommt viel Projektion. Im Wesentlichen wollen die Leute ja eine Projektionsfläche haben. Das ist ja dieses ganze Star-Ding. Ich weiß nichts über dich und ich will aber glauben, dass du dieses oder jenes bist. So,
da gibt es ja dieses geflügelte Wort, was man dann immer sagt, man sollte auch in dem Glauben bleiben, immer nach diesem Motto, don't meet your idols. Jo. Das ist einfach, weil du dann, wenn du den wirklich kennenlernst, oder zumindest auch, wenn es nur kurzfristig kennenlernen, mehr wie nur mal ein Autogramm schreiben ist, sondern wenn du halt einfach auch mit dem mal 3 Worte wechselst, wo du dann auch einfach sagst, boah, hab ich mir echt anders vorgestellt, oder dann sollte man einfach eher so glorifiziert bleiben. Aber das ist halt auch so ein Thema, also auch dieses gehypt werden, ne? Also dieses, du kommst auf die Bühne, dann schreien dich alle an, du machst einen coolen Job. Und zu Hause kommst du nach Hause und dann tritt der Nachbar dir vor die Tür und sagt, ey, sie haben draußen irgendwie die Treppe nicht geputzt oder so. Und das ist ja so ein Missverständnis, wo man dann auch mit zurechtkommen muss, ne? Dass du auf der einen Seite David bist und ja, auf der anderen Seite der Dave.
Ja, und wieder sowas kommt von sowas. Ne? Also ich weiß mittlerweile, warum dass mein Sweet Spot war, ne? Weil ich immer auf der Flucht war vor wirklich intimen Verbindungen, ja? Weil mir die Angst gemacht haben und auch weil ich die nicht kannte. Ich habe das vorhin mit meiner Mutter erzählt, ich kannte keine wirklich intimen emotionalen Bindungen, ne? Aber ich brauche Nähe, ne? Ich muss irgendwo dazugehören. Ich bin Mensch, ich muss irgendwo dazugehören. Ich brauche Anerkennung in der Gruppe, in der ich bin, ja. Mhm. Und ich brauche Kontakt. Das sind einfach wesentliche Bedürfnisse, die ich habe als Mensch, ne? Und da war halt Auflegen für mich der Sweet Spot, ne? Ich renne durch die Gegend, alle kennen mich, ich bin jemand, alle wollen was von mir, ich bin gefragt, alle sind nett zu mir, ich habe voll viel Kontakt. Und gleichzeitig muss ich mich aber nicht zeigen, ne? Weil es diese Doppeldingsigkeit hatte von einerseits will ich gesehen werden und suche mir so einen Job aus, wo ich mich ins Rampenlicht stelle und andererseits habe ich das halt gelernt, dass ich halt irgendwas von mir zeig, wenn ich das von mir zeig, was halt irgendwie gerne gesehen ist, dann kriege ich die Anerkennung, ah super, das hat natürlich super funktioniert als DJ auch, aber mich selber zu zeigen, einfach auch so quasi in dem, was ich jetzt auch hier mache zum Beispiel. Hey, so sieht's aus, der bin ich wirklich. Das ist ja in diesem DJ-Business überhaupt nicht gefragt. Es gibt ja auch überhaupt gar keine Punkte.
Ich überlege gerade, wie das für dich sozusagen oder was auch der Tipp sozusagen an andere Kollegen dir wäre, wo der Benefit ist, sich genau bei sowas zu öffnen. Macht es dann Sinn, sozusagen den Leuten zu zeigen, ich bin genauso normal wie ihr? Oder dass man sich auch selber verständlicher macht, dass die Leute dann sagen, okay, jetzt kapiere ich, warum der so ist? Oder könnte man eigentlich auch, wo wir beide jetzt hier so schön drüber reden, auch auf den Entschluss kommen und sagen, naja, eigentlich hat es schon alles seinen Sinn und Zweck und dann soll der seine Depression oder seine Drogenproblematik, der DJ oder die Barfrau irgendwie selber mit sich regeln und soll ansonsten schön die Maske auflassen, damit the show must go on sozusagen funktioniert. Wo ist der Benefit sozusagen?
Also ich für mich, ich begreife es einfach als Therapie, was hier passiert. Oder auch was ich da mache für mich. Ne? Also für mich ist das ein Weg der Heilung einfach. Auch ganz ehrlich, auch die Energie von diesem Rampenlicht zu benutzen, um an mir selber zu arbeiten. Also für mich sind auch viele Auftritte wirklich ein harter, interner psychischer Prozess von wie gehe ich mit meinen Ängsten um. Und ich bekomme diese ganze Energie, die ich ja auch positiv nutzbar machen kann für mich. So, ne? Ich glaube, auf der anderen Seite, mein Rat an die Kollegen ist vielleicht mehr als ein Rat, ist wirklich eher so ein Appellieren an, ey, fuck, wir haben eine Verantwortung. Ja? Und ich finde, es gibt ein paar Künstler, die sinnvoll mit ihrer Verantwortung umgehen und eben Menschen wirklich ein Bild präsentieren von, hey, so kannst du mit deinen Problemen umgehen, so kannst du Lösungen finden, so kannst du mit deinem Selbstbild umgehen, und eine Inspirierung, eine Inspiration für Menschen bieten im Sinne von, hey, yeah, geil, so oder so oder so, oder so mache ich das, aber hey, vielleicht findest du deinen eigenen Weg. Und ich glaube, diese Illusion von, hey, alles ist okay, kein Problem, einfach weitermachen, show must go on. Und wir gehen alle dabei zugrunde. Also ich kann da nicht mitmachen. Und ich finde es auch wirklich eigentlich schädlich, damit zu machen. Ne? Weil man ich oder wer da mitmacht, ich schade mir selber und ich schade den anderen, weil ich einfach ein falsches Leitbild biete. Und auch in diesem ganzen Social-Media-Ding kommen ja gerade diese ganzen Studien raus, was das irgendwie mit den jungen Mädels macht, wie die ihren Körper hassen, wie sie sich nicht gut genug fühlen, wie das Selbstwertgefühl leidet, weil einfach alle, wir meinen, wir sind nicht gut genug, weil wir halt nicht ewiger Sonnenuntergang am perfekten Strand und von Höhepunkt zu Höhepunkt ohne irgendwelche Tiefen dazwischen. So ist das Leben nicht.
Hm. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Satz, den du gesagt hast. Und ich kann auch das eigentlich auch nur so unterschreiben, einfach weil man, wenn man sich ein bisschen, man muss ja nicht die Unterhose ausziehen sozusagen, aber wenn man sich greifbarer macht und einfach auch sagt, ich habe auch ein ganz normales Leben, dann versteht man manche Dinge auch. Und wenn dann zum Beispiel, und ich nenne jetzt extra keine Namen, einfach weil das die Leute selber entscheiden müssen und sie haben es vielleicht auch schon gesagt oder sie haben es nicht gesagt, aber ich kenne DJ-Duos zum Beispiel, wo noch nur noch der eine reist und der andere eigentlich nur noch lokale Gigs spielt. Weil er gesagt hat, ich kann diese Reiserei nicht mehr machen. Das macht meinen Kopf kaputt. Ich schaffe das einfach nicht mehr. Und die sind da auch offen mit umgegangen. Und man muss diese Offenheit haben, dass die Leute einen auch verstehen. Oder wie wir vorhin auch das Beispiel von Monika Kruse sagten, wo dann jeder denkt, ja, wo ist die denn? Warum spielt die denn nicht jetzt in Mannheim auf dem Time Warp oder so? Wo sind die denn? Und dann hat sie ein Statement rausgebracht und hat gesagt, dass sie gerade mit mentalen Problemen halt zu kämpfen hat und die lösen möchte. Und dann versteht man das halt auch. Ja, und dann kann man auch mal reinschreiben. Ich glaube, Kujo hat es auch, jetzt habe ich auch noch einen Namen genannt, aber der war ja auch öffentlich gewesen, hat ja auch mal geschrieben, dass er einen total katastrophalen Gig gespielt hat, wo gar nichts gepasst hat. Seine Musik nicht, aber die Crowd auch nicht gepasst hat. Und das halt auch ganz schwierig für ihn war. Ist jetzt schon auch 2, 3, 4 Jahre her, als ich das gelesen hatte. Und so, also solche Sachen, ja. Also, dass man auch offen damit umgeht, dass man sich verständlicher macht. Ich glaube, das ist total wichtig. Und deswegen ist die Arbeit, allein, dass wir hier zusammensitzen heute, aber auch, dass wir, dass diese Aufklärungsarbeit durch die Clubkommission, durch das Metal Rave Network laufen und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist total wichtig. Und gerade diese Instagram-Bubble ist wirklich, also für viele, die das auch nicht verstehen, was wir sind Menschen, wir sind schon weit über 40. Also wir haben auch die Zeit noch miterlebt, wo Telefone noch eine Schnur hatten. Aber Jugendliche von heute, die dieses Game theoretisch von der ersten Sekunde mitspielen, ob das TikTok ist oder ob das Instagram ist oder so, die werden einfach von dieser Mechanik total überfahren. Und da muss man halt adäquat mit umgehen lernen. Das ist nicht, dass ich das verteufeln würde und sage, oh Gott, Instagram ist der Teufel, das muss weg oder so. Darum geht es nicht. Es geht einfach nur darum, dass der Umgang damit adäquat sein soll. Und da ist halt eine Transparenz der Idole sozusagen, glaube ich, wirklich hilfreich.
Ich wollte gerne noch einen Aspekt reinbringen, weil das für mich auch so ein Schlüsselpunkt war. eben so dieses, wie werde ich meiner Verantwortung eigentlich gerecht oder was ist eigentlich meine Rolle? Was ist eigentlich meine Rolle als Künstler in der Gesellschaft? Ne? Was ist meine Rolle als DJ im Club? Und das, wie ich das mittlerweile verstehe, ist eigentlich so die Rolle, die der Schamane früher hatte. Ne? Also ich bin sowas wie ein spiritueller Führer, ein Heiler. Ich weiß, das sind jetzt große Worte. Aber letzten Endes halt jemand, der eine ordnende Funktion hat an Stellen, die nicht durch das große System geordnet sind. So, ne? Und das heißt ja aber eben genau das, was ich vorher gesagt habe, zu verstehen, dass ich irgendwie letzten Endes Heilungsarbeit am Kollektiv mache. Dadurch, dass ich Räume schaffe und halte, wo so, hey geil, da können wir jetzt mal alle wieder zusammenkommen. Scheißegal, was du darüber oder darüber denkst. Wir können jetzt hier einfach mal 2 Stunden abhotten und Gemeinschaft erleben. Und vielleicht können wir dann auf der Ebene wieder uns besser um unsere Probleme kümmern, weil wir wieder ein Gefühl von Einigkeit hatten. Dann müssen wir uns nicht mehr die Köpfe einhauen danach. So. Mhm. Das ist so zum Beispiel die Rolle des Künstlers, eben der, der einen Weg bietet, der durch sein Leben und durch das, was ich alles erlebt habe, irgendwie einen Erfahrungsschatz hat, der es wert ist zu teilen. So. Und da Perspektiven bietet. Und genauso finde ich halt auch, dass auch in Bezug auf Drogenkonsum vielleicht zum Beispiel, ne? Dass wir berauschende Feste feiern, das haben wir schon immer gemacht. Ne? Mhm. Solange es Menschen gibt, haben wir berauschende Feste gefeiert und meistens in einem spirituellen Kontext. Und da gab es immer auch den Schamanen, der diese Zeremonie geleitet hat. Und aber halt eben auch noch mal zu diesem vorher, in meinen Augen ist Drogenkonsum was zutiefst Menschliches, was ein Normalzustand ist und nicht was, was du abtrennen kannst, als was Krankhaftes. Ne? Mhm. Weil, ey, jeder ballert sich irgendwas rein, ob das Alkohol ist, Zucker oder was auch immer. Ne?
Ich meine, man muss ja nur dran denken, an die ganzen natürlichen Substanzen sozusagen. Ne? Tollkirsche zum Beispiel, wo früher schon indigene Völker genutzt haben, die Aborigines in Australien.
Solange es uns so gibt, haben wir das gemacht, sind wir ums Feuer gehockt und haben Musik gemacht und haben halt bewusstseinsverändernde Substanzen zu uns genommen. So. Da ist nichts Neues dabei. Wir haben nur ein bisschen verlernt, damit sinnvoll umzugehen. Dass auch wieder dieses Medizin sinnvoll nutzen und halt die Rolle sinnvoll annehmen. So. Mhm.
Ja. Ja, es ist ein spannendes Feld. Ich meine, mich erinnern zu können, dass 1993 ein ganz bekannter DJ, der auch aktiv noch ist und den wir alle kennen, manche lieben, manche nicht, Sven Feth gesagt hat, dass die Rolle des DJs die des Predigers ist. Der hat das Synonym des Predigers genutzt, was ja schamanistisch sozusagen einfach nur aus einer anderen Kultur kommend sozusagen erklärt wird. Und ich glaube, das hat es halt genauso, wie du es auch mit dem Schamanen vergleichst, glaube ich, genauso passt es auch. Ne? Ich meine, ob ich jetzt vorne, ob ich in einer Masse stehe und mich von lauter Musik berieseln lasse und vorne erzählt einer mir was, sei das in Bildern, in Worten oder in Tönen, das kann man, wenn man das runterbricht, auch auf einen Gottesdienst in der katholischen oder evangelischen Kirche oder, keine Ahnung, in der Moschee oder wo auch immer, kann man das ja runterbrechen. Da ist einer was, der transportiert eine Message, alle anderen hören sich das an und wir sind alle eins und konsumieren das zusammen.
Ja.
Finde ich eine gute Sache. Ja. Du, ich habe noch einen Wunsch von dir. Du hast mir nämlich ganz kurz so eine ganz, ganz nette, süße Geschichte angerissen mit jemandem, den du in die Klinik gebracht hast und der sich viele Jahre später bei dir dann noch gemeldet hat. Und die fand ich einfach so, wie sagt man, so glückselig, aber auch so, ja, nach vorne schauend, einfach so produktiv und so. Dass man sagt, ja, so kann das Leben halt auch laufen. Und das, als du das erzählt hattest, hatte ich schon ein Gefühl gehabt, du strahlst, während du mir diese Sprachnachricht schickst. Und da habe ich gedacht, die musst du bestimmt noch mal hier erzählen. Das wäre total lieb.
Ja, das war tatsächlich ein richtig schöner Moment. Erstmal wirklich lange ein sehr tragischer Moment in meinem Leben, weil das war zur damaligen Zeit mein bester Freund, der dann eine Psychose hatte. Und wirklich wirres Zeug erzählt hat Er hat mir damals auch erzählt, das wäre drogeninduziert gewesen, hat sich nachher herausgestellt, dass das sehr sicher auch Teil seiner Psychose war, dass er überhaupt gar nichts genommen hatte. Aber ich habe den dann mit nach Hause genommen, habe mich versucht, um den zu kümmern, und es war ein Desaster. Eben also auch mal, nachdem ich mich vorher so kritisch zur Schulmedizin geäußert habe, ich weiß durchaus, dass es Momente gibt, wo das total wichtig ist, dass da auch die Schulmedizin rankommt, weil ich wirklich nicht mehr wusste, wie ich da weiterkomme, wie ich dem helfen kann. Der war außer Rand und Band, und für mich war das wirklich eine der schrecklichsten Erfahrungen, weil, ey, da war mein Freund und der war nicht mehr da. Das war wie eine Hülle, ne? Der sah aus wie mein Freund, aber ansonsten war da nichts mehr von dem vorhanden. Und das war ein Riesendrama, bis wir den endlich in der Klinik hatten. Das ging über eine Woche oder was. Und dann ist er in die Klinik und wieder ausgebrochen. Und Zwangseinweisen ging nicht, weil keine Fremd- und Selbstgefährdung und Gezeder. Und dann habe ich den tatsächlich 20 Jahre lang nicht gesehen, bis der auf einmal vorm DJ-Pult stand und mir danach ein Geschenk überreicht hat und mich wirklich nach 20 Jahren sich nochmal dafür bedankt hat, dass ich mich so gut um ihn gekümmert habe, als es ihm so scheiße ging. Und das war für mich wirklich so eine Erlösung, auch zu sehen, ey, dem geht's gut, der hat sein Leben, der hat seinen Umgang mit der Story gefunden. Und aber auch für mich, weil ich mich so hilflos gefühlt habe, auch in dem ganzen Ding, dann so eine Anerkennung, so eine Wertschätzung zu bekommen, 20 Jahre später, war wirklich wie so ein Riesenpflaster über mein Herz von so, ah, geil, das kann auch alles wirklich sein Gutes finden hinterher.
Das schlägt alles so ein bisschen in die Kerbe auch von Helfersyndrom, ne? Ich sage ja auch immer so Leute, die in der Klinik arbeiten, in jeglichem Bereich, die haben wahrscheinlich so ein eingebautes Helfersyndrom, einfach weil dieses Gefühl, jemandem was Gutes zu tun und dann dieses Feedback zu bekommen. Einfach nur, wenn du sagst, vielen Dank, liebe Schwester, vielen Dank, Herr Pfleger, das erdet den Beruf und das erdet einen selber und das tut einem richtig gut. Und das sind diese Punkte, wo du ja auch selber gesagt hast, dass du vielleicht auch so ein Helfersyndrom hast, einfach weil du gern Leuten auch hilfst. Und das ist dann dieses Gefühl, was so dein das Pflaster aufs Herz sozusagen. Ich glaube, dass das so der Hintergrund sein könnte auch.
Ich glaube, es ist ein grundmenschliches Ding. Wir könnten als Babys nicht überleben, wenn sich nicht jemand um uns kümmern würde. Also, weißt du, wenn wir uns nicht gegenseitig helfen würden, würde es uns nicht geben einfach. Ja. Und dann ist wieder die Dosis macht die.
Ja. Das ist ein ganz anderes Thema. Das ist ein spannendes anderes Thema. Ich habe eine allerletzte Frage an dich. Die ist ein bisschen philosophisch, mache ich gerne zum Schluss. Ich habe mir überlegt, was ich dich so fragen könnte, und ich kam auf die Frage, wenn wir aus Fehlern ja lernen, warum haben wir dann Angst, immer welche zu machen?
Also, ich nehme es einfach mal persönlich. Ne? Die Angst, die in mir dann hochkommt, ist die Kontakt zu verlieren. Die Angst, die in mir hochkommt, ist die, meinen sozialen Platz zu verlieren, nicht mehr dazuzugehören und andersrum, da gibt's so das Gefühl von, ich bin nur was wert, wenn ich alles richtig mache. Heißt, wenn ich einen Fehler mache, bin ich nichts wert und verliere damit meine Existenzberechtigung. Das sind die Sachen, die da bei mir reinkicken. Und ich hätte mal, ich glaube, das ist bei jedem anders. Aber das ist meine Story dahinter.
Vielen Dank. Ich wollte auf diesem Weg zum einen dir erstmal viel Spaß heute bei deinem Gig im Odonien wünschen in Köln. Das wird bestimmt eine coole Party. Ist ja auch schönes Wetter angesagt. Es hört auf zu regnen. Ich habe vorhin mal ins Wetterradar geguckt. Ansonsten auf diesem Wege werde ich alle relevanten Links zu dir, aber auch zum Mental Rave Network und den anderen Dingen in die Shownotes packen, dass die Leute sich das anklicken können. Ich danke dir, dass du da warst. Wenn Fragen sind oder vielleicht Fragen meiner Community sind, die dich betreffen, dann kann ich die gerne weiterleiten. Ich habe ja eine geschaltete WhatsApp-Nummer, alle Links unter www.geschichtenausderpsychiatrie.de. Und auf diesem Wege möchte ich auch nochmal daran erinnern, dass wir ja diese Shorts-Folgen haben, Geschichten aus der Psychiatrie Shorts. Und da könnt ihr mir eure Geschichten entweder per Mail oder per WhatsApp schicken. Und deswegen vielen Dank, dass du da warst, lieber David, lieber Dave Dinger. Und ich habe mich tatsächlich jetzt auch retrospektiv total darüber gefreut, dass wir uns endlich mal getroffen haben.
Super. Danke für die Einladung. Danke, dass du den Raum aufmachst dafür. Weil ich glaube wirklich, das ist ein wichtiges Thema. Und ich fand es sehr schön, wie wir hier dafür gesorgt haben, dass sich zwei Welten begegnen dürfen und austauschen dürfen. Und
fand ich auch.
Miteinander. Immer großer Fan davon.
Ja, vielleicht komme ich ja nachher nochmal zum Musik hören. Aber fand ich auch, was du gesagt hast. Ja, danke dir. Bis dann. Tschüss.
Danke, tschüss.